Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Ihre Andrea Marti. Schön, dass Sie die heutige Sendung mitverfolgen werden. Heute geht es um den heimgerufenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Dazu hören Sie ein Interview mit dem Dogmatikprofessor Dr. Manfred Hauke aus Lugano. Ich möchte gerne Professor Dr. Hauke vorstellen. Manfred Hauke wurde am 28. April 1956 in Hannover geboren. Das Studium der Philosophie und Theologie in Paderborn und München wurde 1981 abgeschlossen mit dem Doktortitel in Theologie. Nach der Priesterweihe 1983 folgten 4 Jahre im seelsorglichen Dienst als Vikar im Ruhrgebiet. 1987 wurde die wissenschaftliche Laufbahn fortgesetzt an der Universität Augsburg als Assistent von Professor Dr. Anton Ziegenhaus. 1991 Habilitation, 1993 erfolgte die Berufung an die Theologische Fakultät von Lugano als Professor für Dogmatik. 2001 bis 2014 kam die Lehrtätigkeit für Patrologie hinzu und innerhalb der Dogmatik liegt derzeit ein besonderer Akzent auf der Mariologie. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen widmen sich dem Gesamtbereich der Dogmatik. Monographien wurden veröffentlicht, unter anderem zum Priestertum der Frau, das war seine Doktorarbeit, zur griechischen Erbsündenlehre, Habilitation, zur Firmung, zur feministischen Theologie, zur Theologie von Leo Kardinal Schefzik, zur korrekten Übersetzung der eucharistischen Einsetzungsworte, Pro Multis, zu den mariologischen Initiativen von Kardinal Mercier, sowie zur Einführung in die Mariologie. Nebenbei übernimmt Manfred Hauke auch Aufgaben in der deutschsprachigen Seelsorge in Lugano. Er wirkt in verschiedenen Gremien mit. Außerdem ist er Herausgeber von diversen wissenschaftlichen Buchreihen und mariologischen Studien wie Zeitschriften. Was ich nun nicht erwähnt habe, während der Emeritierung von Papst Benedikt XVI. Hat Professor Dr. Hauke das Buch Benedikt XVI. Und die Liturgie herausgegeben. Das war die Frucht des ersten großen Symposiums in Irland zum gleichen Thema im Jahre 2008. Die Liturgie war ein wichtiges Anliegen von Papst Emeritus Benedikt XVI., aber auch für Professor Dr. Manfred Hauke. Und in diesem Sinne begrüße ich Sie, Professor Dr. Manfred Hauke, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Guten Tag, Professor Dr. Manfred Hauke.
Ja, guten Tag, Frau Marti, noch schöne Grüße an alle, die uns jetzt bei dieser Sendung hören.
Professor Dr. Manfred Hauke, können Sie sich noch an die letzte Begegnung mit Papst Emeritus erinnern?
Ich habe den Papst zum ersten Mal getroffen und mit ihm sprechen können, als er noch amtierender Papst war. Das muss um das Jahr 2008 oder 2009 gewesen sein. Dann habe ich ihm noch 2 weitere Male begegnet, als er Papst war. Und dann, aber auswüstung konnte ich mit ihm sprechen, als er schon sich zurückgezogen hatte in dem Kloster Mater Ecclesiae. Ja, also die erste Begegnung, das war während der Arbeit einer Kommission im Vatikan, ging es also auch um Liturgie, um die richtigen Übersetzungen. Da habe ich dem Heiligen Vater mein Buch überreichen können über die korrekte Übersetzung der Worte lateinisch pro multis. In der Eucharistie. Und das heißt so für viele, also das ist mein Leib, der für hingegeben wird, also für euch und für viele heißt es in den Evangelien. Nur dieses für viele ist übersetzt worden, in vielen Sprachen, auch im Deutschen, mit für alle. Ja, und das war dann doch problematisch. Jesus ist für alle gestorben, insofern er sein Leben eben für alle Menschen hingegeben will, der alle Menschen retten will, das ist klar, aber nicht alle nehmen es an. Das Problem. Das heißt also jetzt, die Menschen, die zum Bund gehören, werden nicht dazu gezwungen. Da es hier um den neuen Bund geht, ist es auch plausibel, dass in diesem Fall für viele, auch für viele bedeutet. Das heißt also jetzt hier die Menschen, die sich auf ihn einlassen, das ist auch die klassische Deutung, etwa im römischen Katechismus, und man kann es auch von den Kirchenvätern betrachten. Was habe ich diese Dinge aufgelistet in diesem Buch zu dieser Frage, ob sie dem Papst übergeben, und er hat das ja schon gelesen gehabt, als ich ihm das gegeben habe. Und hat sich später dann auf das Buch verwiesen in seinem Jesusbuch im zweiten Band. Also hat er eben mein Buch sogar empfohlen. Ja, also zu lesen, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Bei der gleichen Begegnung kam heraus, er hatte ein anderes Buch von mir gelesen über die Erbsündenlehre bei den griechischen Kirchenvätern. Sie waren Buch der Dogmengeschichte, was die Griechen sagen über die Erbsünde. Oft ist die These, dass die griechische Kirche gar keine Erbsünde kennen würde. Die hätte der böse Augustinus erfunden, so meint man oft. Aber wenn man genau hinschaut, Erbsünde meint, dass wir der Rettung durch Christus bedürfen. Das heißt, wir kommen auf diese Welt noch nicht im Leben Gottes der heiligmachenden Gnade, sondern ohne diese heiligmachende Gnade, die dann zu uns kommt, normalerweise durch die Taufe. Oder auch später, wenn wir größer werden, auch die Menschen, die im Heidentum aufwachsen, können eben auch der Gnade Gottes entgegengehen, sie empfangen und werden auch da geheiligt, auch auf eigene Weise. Aber wichtig ist eben die Erbsündenlehre, um zu verstehen, dass wir alle der Rettung bedürfen durch Christus. Das sieht man auch die Bedeutung der Mission, doch die Bedeutung der Kirche. Nicht einfach da ist, wie Papst Franziskus sagen würde, um eine wohltätige Organisation darzustellen, eine Nichtregierungsorganisation, sondern eben es geht hier um das ewige Heil der Menschen. Ja, und das war eben dem Papst, also und dem Josef Ratzinger ein großes Anliegen. Das war die erste Begegnung. Dann war eine zweite Begegnung auch mit der Kommission sehr kurz. Dann der dritte Begegnung war nach einem mariologischen Kongress, da ich ein Buch überreichen könnte. Das heißt mariologisches Jahrbuch mit verschiedenen Beiträgen über die Gottesmutter, die auch ein Anliegen war. Und dann die letzte Begegnung war eben mit dem emeritierten Papst. Das war im Jahr 2016. Und zwei Jahre zuvor ein Buch herausgegeben mit dem Titel Papst Benedikt und die Liturgie. Und da habe ich im reden können nach ungefähr einer halben Stunde. Das Thema Liturgie ist dem Papst sehr, sehr wichtig. Also man sieht hier, es gibt hier von ihm die von Kardinal Müller herausgegebenen gesammelten Schriften. Die sind noch nicht ganz fertig, die neuesten kommen da jetzt noch hinein. Aber das sind 16 Bände und er wollte die Herausgabe beginnen mit dem 11. Band, also 11. Band in der systematischen Reihenfolge, aber in der zeitlichen Reihenfolge wollte er mit dem Band beginnen über die Liturgie. Dann sagte er, warum die Liturgie? Die Liturgie zeigt sich der Vorrang der Primat Gottes. Ja, also es geht darum, Gott anzubeten, ihn zu lieben und dann auch in ihm den Mitmenschen, also ist die Caritas, auch Motto für Radio Gloria, Deus Caritas est. Ja, also gerade eben, da zeigt sich eben auch die Liebe zu Gott und auch die Liebe Gottes zu uns. Und darum wollte er das als ersten Band herausgeben, auch im Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil. Das Konzil hat begonnen mit der Konstitution über die Liturgie. Ja, und das ist auch seine Idee der Reform der Liturgie, kommt vom Zweiten Vatikanum, auch wenn das, was nach dem Zweiten Vatikanum kam, nicht immer im Sinne des Zweiten Vatikanums selbst war, wie er immer wieder auch betont, in diesem Zusammenhang.
Wie haben Sie ihn kennengelernt?
Ich habe ihn kennengelernt, als ich Theologie studiert habe. Und das war ab 1975, schon etwas vorher. Also jetzt, aber vor allem dann als junger Student, das muss 1976 sowas gewesen sein, da habe ich das erste Buch von ihm gelesen, über eben die Einführung des Christentums, bin davon begeistert. Und da kam ich 1977 nach München. Also ich komme aus dem Bistum Paderborn in Deutschland. Es gibt den Brauch in den deutschen Bistümern, die Seminaristen für ein Jahr irgendwo anders hin studieren zu lassen. Ich bin nach München gegangen aus zwei Gründen. Also der Hauptgrund war der Theologe Leo Schewczyk, berühmter Theologe, ja, wie ich viel gelernt habe. Aber in der Zeit kam dann auch gerade, als ich auch kam, der Theologe Josef Ratzinger, wurde zum Bischof geweiht und kam nach München. Und ich wohnte in der Innenstadt von München, also gegenüber den Jesuiten da, die Jesuitenunterhochschule da, wo Carrara wohnte. Dann habe ich öfters die Gelegenheit ergriffen, auch an den Messen teilzunehmen, die Kardinal Ratzinger feiert. Das waren oft feierliche Messen mit einem Orchester und vor allem ganz auch großartige Predigten. Und da bei den Predigten war ich immer fasziniert. Es war also eine sehr brillante Sprache und eben auch er schaffte es, auch verschiedene Anlässe, die sozusagen auch ganz verschiedene Art war, dann also so zu verbinden, dass man meinte, die konnten immer zusammen. Also man konnte die Dinge wirklich also dann sehr gut also darstellen und also auch von meinen Mitstudenten, die waren also auch begeistert von ihm. Ja, also von der Liturgie auch konkret, aber auch jetzt von seiner Arbeit als Theologe. Ich habe auch Studenten, Mitstudenten gehabt in Paderborn, die haben sogar vorher noch bei Ratzinger studiert in Regensburg. Einer meiner Freunde hat ein Seminar gemacht, mitgemacht bei Ratzinger noch, als der Professor Regensburg war. Die waren also auch ganz anders, ein wunderbarer Theologe und also auch jemand, der nicht nur über die Wolken schwebt, sondern sich auch dann auch mit den einzelnen Leuten spricht, sie ernst nimmt, sie zuhört. Ja, und dann natürlich die Antworten gibt, die auch den Einzelnen zugeschnitten sind.
Herr Professor Dr. Manfred Hauke, wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie Herausgeber wurden für sein Buch oder für
ja.
Ihr Buch?
Ja und nein. Also es war so, als Papst Benedikt im Jahre 2005 in Nachfolge des heiligen Petrus wurde, hat man auch sich interessiert in der Sakramentenkongregation, der ich schon Kontakte gehabt habe, auch jetzt hier für die Schriften von Kardinal Ratzinger über die Liturgie. Das war schon vorher der Fall, denn der war ja immerhin seit eben Präfekt der Glaubenskongregation und da hat man diese Schriften also auch da studiert und muss man sagen, die Schriften, die Liturgie gehen im Grunde gegen den Mainstream, also den Hauptstrom der nachkonziliaren Liturgiewissenschaft. Auch so eine Art von Mafia sind bestimmte Professoren, ihre Schüler, die da sozusagen den akademischen Diskurs beherrschen. Ja, aber es gibt auch Außenseiter, die dann auch diesen Strom verstören, und zwar heilsam stören. Dazu gehörte auch unter anderem der Professor Klaus Gamba in Regensburg. Und mit dem war eben auch Josef Ratzinger also jetzt sehr vertraut. Dann bin ich eingeladen worden, zu einem Kongress teilzunehmen in Irland. Das war im Jahre 2008. Das war eben ganz besonders eben das Thema Benedikt XVI. Und die Liturgie. Also genau das Thema des Bandes, den ich dann auch deutsch herausgegeben habe. Da waren mehrere Kardinäle dabei und also Referenten, vor allem eben aus den Vereinigten Staaten, aus England, Irland, aus Deutschland. Diese Tagung hat also dann eben im Englischsprachraum eine sehr große Resonanz gehabt. Jetzt wird die Liturgie auch neu entdeckt, auch mit den Augen eben von Papst Benedikt. Und dann ist dieser Band erschienen auf Englisch im Jahre 2010. Dann gleich noch als Taschenbuch nachgedruckt worden, ja. Und dann war natürlich die Frage, ja, also es ist so wichtig, so interessant, das sollte man auch auf Deutsch herausbringen. Ja, und dann, gut, ich bin ja schon Professor in Lugano, ja, also mal, darum kann ich mich schon kümmern. Ja, und ich habe dann Kardinal Koch um ein Vorwort gebeten, hat er auch gerne gemacht. Dann kam der Berg, hat das Nachwort geschrieben, also hat den englischen Band auch vorgestellt am Ende des Bandes. Ich habe einen Übersetzer gesucht und gefunden, die den Band übersetzen konnten, also Englisch ins Deutsche. Und auch mein Band hat darin über Klaus Gamba aus Regensburg, das ist der ausführlichste Text in dem Band. Und dann hat auch dann interveniert, also die Stiftung, eben Papst Benedikt, eben wo eben auch dann hintersteht, also jetzt hier Kardinal Müller und Bischof Vorderhalzer von Regensburg jetzt. Ja, und also ich habe also dann die Band auf diese Weise herausgegeben, aber im Grunde jetzt hier also nichts Neues damit gemacht, sondern nur eben dann das, was es schon gab, eben auf den deutschen Sprachraum mit aufbereitet.
Herr Professor Hauke, Sie waren mit dem Papst Emeritus vor allem in den liturgischen Anliegen stark verbunden. Können Sie hierzu einige Beispiele machen?
Ja, das kann ich. Also diese Tagung in Irland war die erste der ganzen Reihe, die auch Jahr für Jahr weiterläuft bis heute. Also jedes Jahr ist in Irland am ersten Samstag, Sonntag im Juli ein internationaler Kongress auf Englisch. Ja? Und der war unterbrochen jetzt 2 Jahre durch die Corona-Epidemie, aber letztes Jahr ist es weitergegangen, auch dieses Jahr wird wieder eingeladen, geht wieder ganz besonders auch um Papst Benedikt. Und zwar ist das Anliegen dieser Kongresse eben auch die Verbindung des Anregungen von Papst Benedikt im 16. Josef Ratzinger mit der Liturgie. Das hier ist ja etwas anderes Thema. Und ich habe dann etwa Vorträge gehalten, um ein Thema, das eben auch dem Papst wichtig war, die sogenannte Grundform der Eucharistie. Was ist der Ansatz? Ja, so mal jetzt hier, viele sagen, Eucharistie ist ein Mahl. Dann kann manchmal sagen, war wie eine Party und so weiter. Und man kann sagen, die Eucharistie ist natürlich auch schon ein heiliges Gastmahl, insofern sie Kommunion ist, klar. Aber ist die Frage, wo ist der Ansatzpunkt? Da muss man sehen, die Protestanten nennen die Eucharistie Abendmahl. Ja? Aber im katholischen Bereich, schon die Kirchenväter nennen die Eucharistie, ich war griechisch Thysie, das heißt Opfer oder heilige Liturgie oder Messe. Ja? Und der Ansatz ist im Grunde der, es geht um die Vergegenwärtigung dessen, was Jesus getan hat auf Golgotha am Kreuz beim letzten Abendmahl. Das heißt, die heilige Messe, kann man sagen, ist Opfer und Mahl in gewisser Weise. Aber der vorrangige Aspekt ist das Opfer. Das heißt also auch, das heilige Gastmahl ist Teil des Opfers. Ja, und das muss sich auch darin zeigen, dass sich dann eben auch dann die Gläubigen auf einen gemeinsamen Bezugspunkt wenden, eben auf Richtung zu Christus oder auch zu Gott. Und das zeigt sich in der alten Kirche, auch in der Ostung der Kirche, die der etwa die Kirchenväter als apostolische Überlieferung darstellen. Das heißt, man geht, richtet sich dann nach der Sonne hin, das Zeichen für Christus, der für den Toten auferstanden ist, der am Ende der Zeiten wiederkehrt. Ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass die Messfeier kein Club ist, in dem wir miteinander diskutieren und so weiter und uns gegenseitig erfreuen, sondern es geht um die gemeinsame Ausrichtung eben auf Christus. Ja, und das ist so ein Anliegen. Da ist die Frage eben, was die Grundform der Messfeier. Und das eben dann, das hat auch schon Ratzinger gezeigt, aber nicht nur er, sondern auch Liturgen wie etwa Johannes Andreas Jungmann, der sehr bekannt ist, eben das Buch, 2 Bände in den 40er Jahren, Mysterium Solemnia und andere eben. Die Grundform ist also jetzt die Eucharistie, also das Danksagen. Und das Danksagen zeigt sich eben auch in der Hinrichtung auf Gott. Ich habe so diese Dinge aufgegriffen, habe ich gleich gefällt, über die Grundform der, oder Grundgestalt, sagt man auch, der Eucharistie. Ja, wo auch jetzt eben auch Ratzinger, also dann auch viel Zustimmung gefunden hat, vor allem im deutschen Sprachraum, ja, oder auch, also auch bekannter Kaspar zum Beispiel. Ein weiterer Vorteil, den ich gehalten habe, diesem Anliegen auch über das Wesen des eucharistischen Opfers. Ja, das hat auch Kardinal Ratzinger und Papst Benedikt Anregungen gegeben, die ich versucht habe, weiterzuführen. Ein anderes Thema war der Exorzismus. Das war ein anderes Thema, das auch Papst Benedikt wichtig war, denn als der neue Ritus des Exorzismus geschaffen wurde, hat Kardinal Ratzinger und auch Kardinal Medina Esteves die Erlaubnis gegeben, auch den alten Ritus zu verwenden. Aus guten Gründen. Ja, weil er sich eben da die Erfahrung, die dahinter steht, also da gründlicher war.
Herr Professor Hauke, wie ist Papst Emeritus zum Beispiel mit Widerstand respektive ausbleibender Zustimmung für seine Meinung umgegangen?
Naja, er hat also eine sehr milde Vorgehensweise gehabt. Also er hat auch darauf vertraut, dass die Wahrheit, wenn man sie darlegen kann, sich langsam und milde auf die Dauer durchsetzen wird. Und ich muss auch sagen, er hat auch manchmal auch nicht die Autorität des Amtes gebraucht, die er hätte nutzen können. Die manchen fragen, und wenn er sagte, alle liebe Leute, denkt da mal nach, wenn er sozusagen diese Wahrheit zum Leuchten bringt, müsst ihr von selbst darauf kommen, dass das so und so zu gehen. Also auch Diskussionen nicht gescheut, ja, auch mit Leuten, die eigentlich von dem ganz weit entfernt waren, wie für Jürgen Habermas, um ein Beispiel zu nennen, ja, oder einem Senat in Italien wie Marcello Pera, oder seinerzeit mit Peter Seewald. Peter Seewald war ein Journalist beim Spiegel, also ganz antikirchlich, aus der Kirche ausgetreten, war ein Kommunist sogar, ja, aber als der Peter Seewald den so ein Panzerkardinal, wie genannt wurde, wirklich kennenlernen, war gar kein Panzerkardinal. Und der war sehr sympathisch und dann sehr offen und dann war er, ja, also, ja, wirklich also überrascht. Ja, und diese Interviews mit Damian Kade Ratzinger haben dazu geführt, dass der Peter Seewald wie die katholische Kirche eingetreten ist. Er hat dann 4 Interviewbände veröffentlicht mit Papst Benedikt und vorher Kardinal Ratzinger und eine Lebensbeschreibung veröffentlicht, eine Biografie von 1200 Seiten. Ja, also sagen wir mal so, ich denke, darum bin ich auch optimistisch, was die Zukunft angeht. Also jetzt hier, ihr werdet sicherlich jetzt eben ein geistiges Erbe ausstrahlen, das noch über viele Jahrzehnte hinweg mindestens seine Wirkung entfalten wird.
Herr Professor Hauke, Sie haben erwähnt, dass Kardinal Kurt Koch das Vorwort des Buches Papst Benedikt XVI. Und die Liturgie geschrieben hat. Was war die Essenz, ganz kurz, dieses Vorwortes?
Ja, ich habe das Buch hier mitgebracht. Also Kardinal Koch betont die innige Verbindung der Liturgie mit der Christologie, also der Lehre von Jesus Christus. Müsst ihr bedenken, dass Papst Benedikt, ja, obwohl er Papst war, ein Jesusbuch in 3 Bänden geschrieben hat. Ja, das ist im Grunde jetzt hier eine überraschende Tatsache, denn Bischöfe, auch vor allem der Bischof von Rom, der Papst, hat normalerweise nicht viel Zeit, Bücher zu lesen, schon gar nicht Bücher zu schreiben. Ja, wieso nehmen wir sich die Zeit dafür? Gäbe es sich vielleicht Wichtigeres zu tun? Könnte man fragen, aber er schon als Kardinal hat er angefangen, ein Jesusbuch zu schreiben, Jesus von Nazareth. Und deshalb, wenn er sagte, ich meine, ich bin zwar Papst, aber ich habe eben auch als Kardinal, als Papst, einen Dienst zu leisten am Glauben der Kirche. Und da hat er dieses Buch veröffentlicht, das kein Ausdruck ist seines päpstlichen Lehramtes, ausdrücklich direkt gesagt, sondern als seines persönlichen Suchens als Theologe. Obwohl die sich natürlich nicht widersprechen. Er sagt nichts sozusagen, nicht sozusagen privat denke ich so, das Papst anders. Nein, das passt schon zusammen. Aber er zeigt eben auch, dass hier wir das Zentrum des christlichen Glaubens haben. Und das ist heute nicht selbstverständlich. Denkst du an den synodalen Weg in Deutschland? Jesus Christus interessiert, entschuldige mal, diese Dokumenten überhaupt niemand. Die haben andere Themen da, der Anpassung mit bestimmten Strömungen des Zeitgeistes. Ja? Aber es geht hier nicht um das das Zentrum, das eben Jesus Christus, da ist heute das Problem, das merken wir sicher auch in den Schulen, Religionsunterricht, dass viele Leute, auch viele Religionslehrer nicht wirklich an das glauben, was etwa die Evangelien berichten. Ja, ich komme nur ganz sicher, ich habe mal Unterricht gegeben, also da als Diakon muss ich hospitieren an einem Gymnasiallehrer, der hat einfach behauptet, ja, also Die Jungfräulichkeit Mariens ist keine historische, sondern eine theologische Aussage. Da habe ich dann mich gemeldet, ja, Herr Geld, so und so. Ich glaube, Sie haben ein Wort vergessen bei dem Satz. Aber ist, wie gesagt, nicht nur eine historische, sondern auch eine theologische Tatsache. Das hat er auch nur akzeptiert. Aber es ist oft so, man springt da oft einen Gegensatz hinein. Etwa sagen, die Wunder sind nicht passiert, sind erfunden worden, oder was die Evangelien geschrieben haben, das wissen wir nicht so genau. Und die Weihnachtsgeschichten, das sei so ein Mythos. Da hat eben schon Josef Ratzinger, schon als junger Theologe, eben auch sich intensiv beschäftigt, auch mit der Geschichtlichkeit der Fragen. Ein kleines Beispiel, Sie haben dieses Buch, der Besuch der Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem aufgrund des Sternes. Ja, und oft so dargestellt, sei so ein Mythos und so weiter. Man denkt an Moses und an Matthäus sozusagen frei erfunden. Aber wir wissen eben von der Archäologie her, dass man sich im alten Orient, vor allem im Irak, heute im Irak und heute im Iran, beschäftigt hat. Er erwartet eine Sternverbindung, die im Jahre 7 vor Christus stattgefunden hat. Das weiß man. Ja, und dann zitiert etwa Papst Benedikt in diesem Jesusbuch ein Buch eines Wiener Astronomen, Konradin Ferrari do Chiepo, über diese Frage des Sternes. Ja, und dann wirklich auf historische Tatsachen, die man nachrechnen kann, die man natürlich auch bei Matthäus Evangelium berücksichtigen muss. Man kann nicht so tun, wenn die deutschen Protestanten, die liberalen Protestanten, nicht bei Protestanten, aber liberalen Protestanten wie in Tübingen und anderswo, die im Grunde nicht an die Gottheit Jesu glauben, auch nicht glauben, aber eben an die Evangelien. Und das hat der Vatikanische Konzil ganz klar betont, wie der heilige Lukas, dass eben die Evangelien eben auch das wahr darstellen, was Jesus gesagt und getan hat. Du bist mit der Auslegung der Bibel aber auch schauen auf literarische Gattungen. Zum Beispiel in dem Buch der Genesis im Alten Testament, das ist kein Polizeiprotokoll, aber auch die auch den Willen etwa, sich mit den Ereignissen zu befassen, etwa des Paradieses und der ersten Sünde. Ja? Und das hat eben auch Papst Benedikt verstanden, eben auch eben in der Wissenschaft, auch außerhalb der Theologie, alle Stimmen wahrzunehmen, und dann auch zu unterscheiden. Das heißt, er war im Grunde ein geistiger Riese, aber Leute, die mit dem Mainstream mitschwimmen, die können das nicht verkraften, die bekommen dann Anfälle, wenn ihre Vorurteile in Frage gestellt werden. Ja, und das ist in vielen Bereichen der Fall, auch im Bereich der Ökumene zum Beispiel, ist auch gegen den Strom geschwommen, ja, und auch im Bereich der Liturgie. Und Kardinal Koch, den ich ja ausgehen wollte, er betont eben diese Verbindung eben der Christi und des Jesusbuches mit der Liturgie und auch der Name Benedikt. Ja, also das kommt ja, einmal von dem Mönchsvater Benedikt, da zitiert Kardinal Koch zu Recht eben auch die Devise des heiligen Benedikt, dem Gottesdienst soll man nichts vorziehen. Also eben, das erste Gebot ist Gott über alles lieben, und das heißt ja auch in der Liturgie, ja, sozusagen das Herz der Kirche, sagt Kardinal Koch, das wird auch im Zweiten Vatikanischen Konzil, was Papst Benedikt selbst sagt in seinen gesammelten Werke. Und auch der Papst Benedikt hat kurz vor seinem Rücktritt eine große Rede gehalten, vor dem Klerus von Rom, das Zweite Vatikanische Konzil, wie er dabei war, als wichtiger Berater, des Kardinal Frings in Köln. Ja, und da hat er eben betont, also Anfang des Konzils stand die Liturgie, die Anbetung, und dann tut eben auch Kardinal Koch die Verbindung mit dem Motto Proprium Summorum Pontificum, also dass eben auch der alten Liturgie einen Platz einräumt. Und der Sinn dieser Zulassung war eben für Papst Benedikt, dass eben die Kirche sich widersprechen darf. Wir haben keinen Bruch in der Entwicklung der Kirche. Also jetzt auch bei Computerprogrammen, wenn die gut sind, muss eben auch Word 2003 mit Word 2018 kompatibel sein. Sonst ist nicht gut, wenn wir die alten Dateien wegwerfen müssen. Das ist auch in der Überlieferung der Kirche. Also jetzt hier auch die Dinge, die ein heiliger Basilius, heiliger Thomas von Aquin und so weiter gesagt haben, sind kompatibel, auch mit dem, was die Kirche heute sagt. Wenn man aber einen Bruch einführt, dann zerstört die Kirche sie. Würde sie die Kirche selbst zerstören, wie sie es machen würde. Ja, und da hat Papst natürlich auch vorgehabt, das, was man die Reform der Reform nennt. Das heißt, er wollte nicht einfach zurück zur alten Liturgie, sondern er wollte eben auch die Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils eben auch, sagen wir so, korrigieren. Also jetzt hier, was das nach dem Konzil geschehen war, der Liturgiereform, nicht gleichzusetzen ist mit dem, was das Konzil selbst gewollt hat. Das war sozusagen sein Anliegen. Da braucht es auch die Gegenwart der alten Liturgie. Und viele Dinge der alten Liturgie sind auch in der neuen Liturgie möglich. Zum Beispiel eben auch das Gebet zum Osten hin, das ist nicht verboten. Auch Papst Franziskus hat auch schon das Orientum gefeiert, zum Osten hin. Ja. Oder auch dann die Heilige Kommunion, die wir im Knien empfangen dürfen, der Kommunionbank. Das sind keine Dinge, die gegen das Konzil sind und auch nicht gegen den Ritus von Paulus VI. Also das sind auch Anliegen der alten Liturgie, die auch in der neuen Liturgie im Prinzip verwirklicht werden können. Und seine Linie ist die, also jetzt hier die Liturgiereform anzupassen. Das hat er eben auch deutlich gemacht, schon auch in der Verwirklichung des Messbuches des Jahres 2002, wo er dann eben auch in Auftrag gegeben hat, das eben auch getreu den Original in die Landessprachen zu übersetzen. Das heißt, die Übersetzungen, die müssen auf der einen Seite verständlich sein für heute, keine verrückten Dinge, keine etwa Ohren der Barmherzigkeit, die niemand hier versteht, sondern es muss verständlich sein, aber auch getreu sein. Also jetzt hier zu dem Sinngehalt des Urtextes. Darum eben auch das Beispiel der Übersetzung mit dem für viele.
Wir sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Manfred Hauke aus Lugano. Er spricht über den damaligen Josef Ratzinger, respektive Papst Emeritus Benedikt XVI. Wir haben schon sehr viel erfahren, auch im Zusammenhang mit der Herausgabe des Buches Benedikt XVI. Und die Liturgie. Das ist ein großes Anliegen auch von Professor Dr. Manfred Hauke. Und ich denke mir, daher waren die beiden auch sehr stark miteinander verbunden. Und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Professor Dr. Manfred Hauke. Und ich würde gerne auf die Enzykliken eingehen. Die erste Enzyklika, die Papst Emeritus Benedikt XVI. Geschrieben hat, lautet Deus Caritas Est. Und das ist das Leitmotiv von Radio Gloria. Herr Professor Dr. Hauke, was denken Sie, was würde Papst Emeritus heute uns sagen wollen in Bezug auf Radioarbeit und seine erste Enzyklika?
Ja, also Papst Benedikt, oder schon der Theologe Josef Ratzinger, hat auch immer wieder Interviews gegeben, also für Radio, für Fernsehen. Es sind zum Teil Texte, die auch zum Teil noch transkribiert, übersetzt, also jetzt hier niedergeschrieben werden müssen. Die etwa haben auch gefunden, der Papst Benedikt, als Kardinal Ratzinger war in Lugano am 1. März des Jahres 2002, da war ein Interview gefunden, worüber unsere Fakultät in Lugano spricht, Theologische Fakultät und sehr positiv und so weiter, und dass das, wenn wir auch jetzt transkribieren lassen. Ja, also jetzt hier, also er hat sicherlich also eben sehr auch empfunden, auch die Bedeutung auch des Journalismus. Ja, und er war ja auch schon Konzil dabei, auch da hat er noch Interviews gegeben, schon damals, als, wie Michael Schmaus gesagt hatte, als Teenager-Theologe. Dass er jung war, also in Mitte 30, ja. Er hat, kann man sagen, drei Enzykliken oder zwei plus eine jetzt veröffentlicht, und zwar über die so drei göttliche Tugenden, also Glaube, Hoffnung und Liebe, und zwar zuletzt über den Glauben, weil der Glaube am Beginn steht, und die Enzyklika hat er vorbereitet, also Lumen Fidei, aber ist dann von Papst Franziskus veröffentlicht worden. Das heißt, das meiste ist von Papst Benedikt, ein bisschen von Papst Franziskus, ja, und aber die erste in der Reihenfolge ist eben da Deus Caritas Est, also auch das Motto von Radio Gloria, und das ist eben auch sicherlich im Zentrum der Theologie von Papst Benedikt, das ist die Caritas, die Liebe, und die wird ja betont, Malik Augustinus, auch bei Malikus Thomas von Aquin, mit dem hat er sich schon beschäftigt, zu diesem Thema als junger Student, Priesterseminar, ja, und in dieser ersten Enzyklika wird aber betont auch die Bedeutung der Liebe. Da geht auch eben auch auf die heutigen Fragen, Einwände ein. Wenn man heute von Liebe spricht, dann denken Leute etwa an Sexualität. Da hat er es aufgegriffen, sagt, es geht eben auch um die bedürftige Liebe. Ich will etwas haben und so weiter. Also auch der erotische Charakter. Aber diese bedürftige Liebe, etwas haben wollen, geht im letzten Ende auf das Unendliche. Wir sind nie zufrieden als Menschen mit dem, was wir auf Erden finden. Oder wie Paul Claire Cordell dem Drama der seidene Schuh die Braut sagen lässt, also zum Bräutigam, ich bin das Versprechen, dass ich gehalten werden kann. Das heißt also, dass die menschliche Liebe ist ernst zu nehmen und gibt etwas Schönes, aber ist nur etwas Vorletztes im Vergleich zur Liebe Gottes, die er uns schenken will. Da kommt er eben auch von der bedürftigen Liebe zur Schenkenliebe. Denn Gott braucht uns nicht. Ja, er schenkt sich uns, das ist die Schenkenliebe, die Caritas. Und das ist auch der typisch christliche Charakter, dass wir eben als Christen auch diese schenkende Liebe weitergeben dürfen. Und diese schenkende Liebe, die bei Thomas von Aquin von beiden Seiten herkommt, also auf der gleichen Ebene, ist das die Freundschaft. Das ist etwas Neues, wie Papst Benedikt betont, die Freundschaft. Wir können eben auch nicht im strengen Sinne sein, die Freunde von einem Hund oder einer Katze? Die Hund oder Katze, sicher können sie gerne haben, die mögen uns, okay, aber jetzt hier sind die gleiche Ebene. Ja? Und also für Aristoteles ist es nicht möglich, dass Menschen Freunde Gottes werden. Gott ist so groß und erhaben, aber er weiß, eben als Theologe Josef Ratzinger, Jesus hat gesagt, dass wir seine Freunde sind, weil er uns eben durch die Gnade des Lebens Gottes, die Taufe vor allem, dass er uns erhoben hat auf seine göttliche Ebene. Taufe heißt eben auch, wie Jesus zu Nikodemus sagt, wer nicht von oben oder aufs Neue geboren ist aus dem Heiligen Geist und das Wasser, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, wir sehen etwas Neues im Christentum und da wird auch die bedürftige Liebe aufgenommen. Da steht auch unser ganzes Verlangen. Wir können eben auch an dieser schenkenden Liebe teilnehmen als Geschenk Gottes. Das ist viel größer als wir. Ist interessant, also jetzt hier diese erste Enzyklika auch bei ganz verschiedenen Kreisen eine sehr wohlwollende Aufnahme gefunden. Gab da auch ein paar kleine Kritikpunkte, aber wirklich, würde man sagen, die Schweizer Bankiers, Peanuts, so Kleinigkeiten, ja, aber das ist hier wichtig und auch, er hat da mit reingebracht, im zweiten Teil dieser Enzyklika, auch den Bereich der christlichen Soziallehre. Gibt also auch jetzt hier den Menschen zu helfen von der Caritas her, nicht nur in den leiblichen Nöten, auch in den geistigen Nöten. Es gibt ja auch die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit, etwa Zweifeln recht raten, Irrende belehren, Sünder zurechtweisen. Ja, also auch das gehört mit dazu zur Caritas oder auch zur Barmherzigkeit. Ja, nicht nur dem Bettler etwas zu geben, sondern eben auch im Geistigen etwas weitergeben. Und das war eben diese Enzyklika. Deus Caritas ist ganz wichtig. Dann die andere, zweite Enzyklika war dann Spe Salvi, also die Hoffnung. Das findet sich auch mit der Lehre von den letzten Dingen, das heißt auf dem Fachbegriff die Eschatologie, also die letzten Dinge von Welt und des Menschen. Josef Ratzinger hat hier auch mit dem Theologen Johann Auer gemeinsam eine neunbändige Dogmatik herausgegeben. Eigentlich sollte er noch mehr schreiben, aber er konnte nur ein Band schreiben, da wurde nämlich Bischof. Das war der Band über die Eschatologie, letzten Dinge. Also er war eben besonders vorbereitet auf dieses Thema, auch für Spe Salvi, durch dieses theologische Werk. Er hat eben auch betont, also eben, dass wir das Entscheidende für unser Leben von Christus her erhoffen, der am Ende der Tage wiederkommen wird, um eben die Lebenden und die Toten zu richten. Ja, und auch dann die neue Welt, der neue Kosmos, er hat schon seinen Anfang gefunden in Jesus Christus, der wirklich aus dem Grab von den Toten auferstanden ist und einen kleinen Teil dieser Welt schon verwandelt hat. Und diesen verwandelten Teil, seine verklärte Menschheit, wir begegnen ihm in der Messfeier, in der Kommunion, wo wir eben den Herrn selbst empfangen mit seinem verklärten Fleisch und Blut und nicht nur daran denken.
Professor Dr. Manfred Hauke, denken Sie, ist es realistisch, dass eines Tages Papst Emeritus zum Kirchenlehrer erhoben wird?
Ja, also für einen Kirchenlehrer braucht es bestimmte Vorbedingungen, also bestimmte Kriterien. Einmal muss ein Heiliger sein, ja, oder ein Heiliger auch. Muss er einen hervorragenden Beitrag geleistet haben zur kirchlichen Lehre. Das heißt also die Doctrina Eminens. Ja, und wir haben schon über 30 Kirchenlehrer, Männer und Frauen. Und wenn man auf diesen hervorragenden Beitrag schaut, da kann man ihn sicherlich finden im Werk vom Papst Benedikt. Er hat keine Dinge erfunden, die es noch nicht gab. Ja, also das ist klar, aber er hat sicherlich das theologische Nachdenken gefördert, in vielerlei Hinsicht.
Sehr
Etwa um
schön.
den Bereich der Eschatologie zu nennen, eben die Bedeutung eben auch der Seele. Ja, so hat er sie eben auch der Versuch widerstanden, das Christentum, wie es da sagte, eben entplatonisieren zu wollen. Also Platon spricht von der Seele. Es gab Theologen, die sagen, ja, die Seele, das führt zu einem Dualismus, zu einem Widerstreit zwischen Seele und Leib. Also Seele ist die Frage, ob es sie überhaupt gibt. Gibt nur den Leib und so weiter. Also Leser lassen besser da weg. Und auch die deutsche Übersetzung der Liturgie, etwa der Beerdigung, hat die Seele weitgehend gestrichen. Obwohl sie auf Lateinisch noch vorkommt, die Anima. Ja, und deshalb sagt er auch selbst, er war in Versuchung, eben diese Tendenzen nachzugeben, hat er dann gemerkt, dass dieser Kampf gegen die Seele im Grunde ein Kampf gegen Windmühlen war. Das war so verkehrt. Sagte, Seele ist ganz wichtig, denn wenn es die unsterbliche Seele nicht gibt, haben wir keine Hoffnung mehr. Da gibt es uns nicht mehr beim Tode. Das heißt, die Seele ist auch kein Dualismus, sondern die Seele im christlichen Verständnis trägt in sich auch das innere Bedürfnis, das Gott der Schöpfer ihr eingestiftet hat, sie mit dem Leib zu verbinden. Und zwar mit dem verklärten Leib in der Tat. Nicht mit dem Leib, der krank werden kann, der Covid bekommen kann und sterben wird, sondern eben den verklärten Leib. Ja, und hat das auf diesem Punkt in diesem Buch Eschatologie eben sehr auch nachdrücklich eben auch dargelegt. Und das ist sicherlich einer der Punkte, die man dann nennen kann. Oder ein anderer Punkt ist eben auch die Bedeutung der Christologie. Also diese christozentrische Wende, wie so einer meiner Kollegen gesagt hat, also Wende in dem Sinne, dass wir nicht nur uns beschäftigen, auch in der Moraltheologie, mit rein natürlichen philosophischen Denken, etwa autonomen Moral, sondern dass wir die menschliche Vernunft ernst nehmen, allen Punkten ernst nehmen, aber sie nicht abkapseln von der Offenbarung, sondern sie eben ausrichten auf die Erfüllung in Christus, auch im Leben der Gnade. Das heißt also jetzt hier, der Mensch ist auch auf Gott hingeschaffen und diese Hinordnung auch der menschlichen Vernunft, der menschlichen Natur, erfüllt sich dann, wenn Christus Mensch wird und uns auch dann Dinge vorlebt und auch vorgibt, etwa beispielsweise was die Ehe betrifft, was damals bei den Juden gegen den Strich ging, noch heute gegen den Strich geht, aber die Menschen befreit und eben auch ein Leben ermöglicht, das das Leben auf Erden friedlicher, gerechter macht und vor allem das ewige Leben vorbereitet.
Haben Sie in den Predigten eine rote theologische Linie festgestellt über diese verschiedenen Amtsphasen?
Ja, die ersten Predigten, die wir haben, stammen, wenn ich richtig sehe, zu der Zeit als Erzbischof von München. Ja, und das war schon auch die Verantwortung für ein ganzes Bistum, für die ganze Kirche. Und das zeigt sich auch sehr deutlich, also in den Ansprachen auch späterer Zeit. Es gibt einen roten Faden, da muss man auch sehen, es gibt auch im Leben, auch bei den Predigten von Josef Ratzinger ein Wachstum. Also als er an der Seite von Johannes Paul II. War, hat er etwa viele Dinge lernen können, von dem polnischen Papst, auch über die Gottesmutter, die er als deutscher Professor noch nicht auf dem Bildschirm hatte. Also der ist auch gewachsen, auch eben in diesem Sinne, als Präfekt der Glaubenskirche, einen weiteren Wachstumsschub hatte der erlebt, auch als er Papst war. Dieser Verantwortung als oberster Hirte der Kirche, sich äußern zu können, hat er etwa auch über Maria Dinge gesagt, die er als Dogmatiker Deutscher noch nicht hätte sagen können.
Welche Rolle spielte die Mutter Gottes in der Spiritualität von Josef Ratzinger, respektive als Präfekt der Glaubenskongregation? Es ging ja unter anderem auch noch um die Offenbarung des dritten Geheimnisses von Fatima. Wie haben Sie ihn hier erlebt?
Ja, es war auch die Aufgabe von Papst Benedikt, sich um die verschiedenen Dinge zu beschäftigen. Also als Präfekt der Glaubenskongregation ist ihm auch zugefallen, eben auch eine Untersuchung anzustellen über die Forderungen eines neuen Mariendogmas. Ja, und das war das Problem eben, dass diese Forderung an sich ein Bereich ist, den man schon verfolgen kann, nur wurde der verquickt mit den angeblichen Marienerscheinungen in Amsterdam, die von der Glaubenskongregation, ich meine zu Recht, zurückgewiesen worden sind. Ja, auch wenn das Anliegen eben eines Dogmas über die universale geistliche Mutterschaft Mariens oder auch die Gnadenmittlerschaft durchaus berechtigt ist. Aber das kann man nicht vom Zaun brechen. Das muss in Ruhe vorbereitet werden. Ja, wenn man genau hinschaut, findet man auch selbst etwa im Zweiten Vatikanischen Konzil in Fußnoten vor allem. Alles schon bereit, wenn man die Dinge vertiefen möchte. Ja? Und er hat eben auch dann diese Untersuchungen dann auch begleitet und das war nicht so sehr bekannt, da will ich darauf nicht näher eingehen, aber was bekannt ist vor allem eben auch die Befassung auch mit Botschaft von Fatima. Also auch die dann zum dritten Geheimnis hat er eben auch einen Kommentar erstellt und da muss man das Kommentar auch hinzunehmen mit seinem eigenen Lehramt als Papst, als er selbst Fatima besucht hat, als Papst im Jahre 2010. Ja, und im dritten Geheimnis von Fatima, da muss man immer einmal betonen, also dass also wirklich das dritte Geheimnis, das veröffentlicht worden ist, was Schwester Lucia mitbekannt bekommen hat. Es gibt nämlich auch also so seltsame Pseudomystik, die behaupten, ja, es wird im Vatikan versteckt und so weiter. Das trifft nicht zu. Aber es ist natürlich auch klar, wir haben auch im Leben von Schwester Lucia noch andere mystische Erfahrungen, die enthalten sind in einem Tagebuch von 10.000 Seiten, die derzeit auch im Vatikan geprüft werden. Es läuft ja momentan der Prozess der Seligsprechung von Schwester Lucia, eine Rolle spielt. Es gibt auch ein Archiv der Glaubenskongregation, ein Buch in den 50er Jahren, ein ganzes Buch, Schwester Lucia, das wir noch nicht kennen. Aber jedenfalls, man muss also jetzt hier dieses dritte Geheimnis eben auch dann deuten und dann jetzt auch verschiedene auch Diskussionen geben, wie das zu deuten ist. Ja? Und es gibt ja viele Perspektive, die wir hier zusammen sehen können. Es kommt ja auch dann der Versuch zu sagen, auch Fatima im dritten Geheimnis, das ist alles Vergangenheit. Aber was dort gegeben wird, hat auch einen Kommentar erfahren in einer Schrift, die die Karmelitinnen von Coimbra in Portugal herausgebracht haben. Die Karmelitinnen haben dann veröffentlicht, auch einige Seiten aus dem Tagebuch. Da finden wir also auch in einer Art Kommentar wieder zum dritten Geheimnis. Also ist es klar, also es kann hier große Erschütterungen, große Katastrophen geben in der Geschichte, die dann auch eintreten als Zeichen Gottes, wenn die Menschen die Botschaft nicht annehmen, ja, zum Frieden, zur Liebe Gottes und das kann dann eben auch geschehen, also auf eine Weise, die wir unbedingt jetzt schon wissen, ja, und ich glaube, das können wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, aber das war sicherlich ein Anliegen, also auch in Fatima auch Gebete gesprochen, also auch der Weiher, das unbefleckte Herz Mariens, die eben auch sehr wichtig sind.
Worin sehen Sie das Vermächtnis vom heimgerufenen Papst Emeritus Benedikt XVI?
Ja, es gibt von ihm ein geistiges Testament. Ja, das ist schon geschrieben worden im Jahre 2006, 29. August 2006, aber erst veröffentlicht worden nach seinem Tode. Ja, und da sagt er mal Dank, vor allem Gott selbst, seinen Eltern und Geschwistern, den Freunden, seinen Weggefährten. Und dann vor allem sagt er uns Folgendes: Steht fest im Glauben, lasst euch nicht verwirren. Ja, also das ist großes Anliegen, Glauben treu zu sein. Und dann erzählt er auch, wo er studiert hat, mit Schwierigkeiten, die angeblich dem katholischen Glauben entgegenstehen, sagt er, diese Hindernisse sind nicht real, es sind diese Dinge, Hypothesen, die zusammengebrochen sind. Ja, wie etwa dann bei dem Marxismus, um das Beispiel zu nennen. Und er betont am Ende, Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Kirche ist mit all ihren Mängeln wirklich sein Leib. Also es geht eben dann sagen, prima Gottes Liturgie, es geht die Christus und die Kirche. Das ist Vermächtnis, kann man sagen. Und dann kommt diese Tage ein Buch heraus, ich habe es noch nicht lesen können, das ist eben erst unterwegs, aber es haben schon ein paar Vorveröffentlichungen gehabt. Ein Buch über was ist das Christentum, nur auf Italienisch bis jetzt, das er bewusst erst nach seinem Tode veröffentlichen lassen wollte. Das ist der Untertitel, Quasi und Testamento Spiritual, also gleichsam ein geistiges Testament. Das sind Beiträge, die vor allem entstanden sind in den letzten Jahren als Papst Emeritus, also in seiner Zeit, also eben den größter Mater Ecclesiae. Ein Teil dieser Texte sind schon bekannt und einige noch nicht, aber es geht eben auch da um das Zeugnis eben für die Kirche, da eben auch jetzt gegen das, was er auch genannt hat, die Diktatur des Relativismus. Also Jesus Christus ist also die Wahrheit und diese Wahrheit ist auch zu bezeugen gegenüber allen, gegen den evangelischen Christen, dass auch sie den Weg zur Kirche finden, auch gegenüber den Nichtchristen, dass sie auch den Weg finden, ja, zu Christus und auch zu den Juden, dass auch sie die Einladung annehmen, eben mit Christus, dem einzigen Erlöser der Menschen, verbunden zu sein im Glauben.
An dieser Stelle, Herr Professor Dr. Manfred Hauke, möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und dass Sie sich die Zeit genommen haben, auf diese vielen Fragen einzugehen. Darf ich Sie abschließend um den priesterlichen Segen Gottes bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Professor Dr. Manfred Hauke, und alles Gute. Weiterhin Gottes Segen, viel Kraft und gute Gesundheit wünsche ich Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Professor Hauke.
Danke Ihnen.
So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche ich reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.